NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In Brüssel suchen die Ermittler nach einem fünften Attentäter und die EU-Innenminister wollen den Datenaustausch untereinander verbessern. In Haltern und in Le Vernay gedenken Angehörige der Opfer des Germanwings-Absturzes vor einem Jahr. Und der ehemalige bosnische Serbenführer Radovan Karadzic ist für Völkermord zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Dazu auch unser Kommentar. In Belgien gilt weiterhin die höchste Terrorwarnstufe und der Brüsseler Flughafen bleibt geschlossen. Unterdessen läuft die Fahndung nach den flüchtigen Verdächtigen auf Hochtouren. Möglicherweise stecken mehr Täter hinter den Anschlägen am Dienstag als bisher gedacht. Zum Stand der Ermittlungen aus Brüssel, Kai Küstner.
Puzzleteil für Puzzleteil versuchen Belgiens Sicherheitskräfte, jenes Bild zusammenzusetzen, das am Ende Aufschluss geben soll über die Terrorserie von Brüssel. Doch noch sind viele beunruhigende Fragen offen. So geht die Jagd nach dem dritten mutmaßlichen Flughafenattentäter weiter. Zwei hatten sich dort in die Luft gesprengt. Doch jener noch unbekannte Mann, der auf dem Fahndungsfoto mit heller Jacke und dunklem Hut zu sehen ist, ist weiter auf der Flucht, wie die Staatsanwaltschaft zuletzt bestätigt hatte. Was das zweite Anschlagsziel, die Brüsseler Metro, betrifft, so ist bekannt, dass es einer der belgischen El Bakrawi-Brüder war, der sich in einem Waggon der Metro in die Luft sprengte. Verschiedene belgische Medien berichten nun, dass er möglicherweise einen Helfer hatte. Auf einem Video der Überwachungskameras sei ein Mann zu sehen, der neben El Bakrawi gehe und eine große Tasche trage, so heißt es. Die Staatsanwaltschaft bestätigt dies nicht und erklärt, dass von den Medien veröffentlichte Fahndungsfotos nicht zur Aufklärung beitrügen. Es ist nötig, dass unsere Bürger wieder Vertrauen in die Institutionen gewinnen. Das geht nur, wenn sie Antworten bekommen. Die Kritik der Vizechefin der belgischen Grünen gibt Aufschluss darüber, unter welchem Druck die Regierung mittlerweile steht. Der Innen- und der Justizminister haben ihre Rücktritte eingereicht. Die Premier Charles Michel zurückwies. Unter Druck gerät die Führungsebene zum Beispiel dadurch, dass der türkische Präsident Erdogan erklärt, sein Land habe im Sommer letzten Jahres einen der El Bakrawi-Brüder nach Belgien abgeschoben, nachdem er an der syrischen Grenze festgenommen worden war. Wir haben damals gewarnt, dass es sich um einen ausländischen Terrorkämpfer handelt. So Präsident Erdogan. Belgiens Justizminister wehrt sich, El Bakrawi sei nicht nach Belgien, sondern in die Niederlande geschickt worden. Der Vorwurf steht weiter im Raum, dass die belgischen Behörden die Gefährlichkeit der El Bakrawi-Brüder unterschätzt haben. Immer konkreter werden jedenfalls die Hinweise, dass es eine Verbindung zu den Anschlägen von Paris gibt. Und zwar auch durch die El Bakrawi-Brüder. Der jüngere der beiden, bestätigt nun die Staatsanwaltschaft, wurde deshalb per Haftbefehl gesucht, weil er eine Wohnung für die Paris-Terroristen in Belgien angemietet haben soll. Zusätzlich soll er, berichten zufolge, Mieter auch genau jenes Apartments in Südbrüssel gewesen sein, in der sich zeitweise auch Salah Abdeslam aufhielt, einer der Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit den Paris-Anschlägen, der in Belgien in Haft sitzt. Herr Abdeslam hat mir seinen Wunsch mitgeteilt, dass er so schnell wie möglich nach Frankreich ausgeliefert werden möchte, erklärte jetzt überraschend dessen Anwalt. Mit den Anschlägen von Brüssel will Abdeslam nichts zu tun haben. Doch mittlerweile spricht einiges dafür, dass es sich bei den Paris- und den Brüssel-Attentaten um ein und dieselbe, gleichwohl erschreckend große Terrorzelle handelt. Je früher die Ermittler das Puzzle zu einem Bild vervollständigen, umso einfacher wird es den Menschen in Belgien fallen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Am zentralen Ort des Gedenkens, vor der Brüsseler Börse, ist mittlerweile ein echter Teppich an Blumen entstanden. Wir trauern, aber wir werden uns nicht vom Terror einschüchtern lassen, lautet das Versprechen der sich dort täglich versammelnden Menschen.
Soweit Kai Küstner aus Brüssel. Die belgischen Sicherheitsbehörden stehen also in der Kritik und gleichzeitig stellen die EU-Länder sich die Frage, wie sie effizienter gegen Terroranschläge zusammenarbeiten können. Das ist das Thema der EU-Innenminister, die heute Nachmittag in Brüssel zusammengekommen sind. Karin Bentsch ist unsere Korrespondentin dort. Gibt es schon Ergebnisse?
Noch gibt es die nicht. Die Innenminister scheinen noch zusammenzusitzen, aber ich gehe davon aus, dass dieses Sondertreffen, was ja relativ kurzfristig einberufen worden ist, in Kürze zu Ende gehen wird.
Wo liegen die Probleme?
Ja, die Probleme sind, dass es viele nationale Datenbanken gibt in den einzelnen Ländern, die aber nicht europäisch verknüpft sind. Das heißt, da hat ein Land, Deutschland zum Beispiel, Informationen, aber Frankreich nicht. Oder Österreich weiß was und gibt das zum Beispiel nicht weiter an die Niederlande. Also da müsste ein besserer Austausch stattfinden von Informationen, zum Beispiel im Bereich Visa, aber auch von Fahndungsdateien. Und ein weiteres großes Problem ist, dass die europäischen Stellen, die es ja bereits gibt, also zum Beispiel die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag, die werden nicht gut genug gefüttert mit Informationen aus den einzelnen EU-Ländern. Da liefern nur 4 bis 5 Länder regelmäßig wirklich wichtige polizeiliche Daten hin. Und das ist viel zu wenig, damit man sich dort wirklich ein komplettes Bild machen kann über die Terrorfahndung in Europa.
Nun hat es ja schon große Anschläge gegeben, zuletzt im November in Paris. Und auch da sind wieder diese Forderungen laut geworden. Wir müssen besser zusammenarbeiten. Für uns als Laien wirkt das so ein bisschen so, als ob nichts passiert ist. Warum nicht?
Na, ein Europaabgeordneter, mit dem ich gesprochen habe, der hat das eigentlich ganz schön gesagt. Immer wenn was passiert, immer wenn es wieder einen Terroranschlag gibt, dann gibt es reflexartige Rufe nach Zusammenarbeit. Dann will Europa zusammenstehen und mehr sich austauschen. Aber das Ganze ebbt dann eben wieder ab. Also wir hatten ja die gleiche Diskussion eigentlich schon nach den Anschlägen von Paris. Ich glaube, der große Knackpunkt in der ganzen Diskussion ist tatsächlich der Austausch von sensiblen Informationen der Geheimdienste. Viele Geheimdienste in Europa wollen offenbar nicht ihre Daten, ihre geheimen Daten weitergeben an alle möglichen anderen Geheimdienste. Sie wollen die entweder für sich selbst behalten oder nur mit bestimmten Geheimdiensten in anderen Ländern austauschen, mit denen sie gut zusammenarbeiten, also sogenannte befreundete Dienste oder ja, denen sie auch vertrauen. Und das ist der Knackpunkt, da muss man rangehen, denn diese Geheimdienstinformationen, die sind natürlich wichtig, um solche Terroranschläge zu verhindern.
Spricht nicht sehr für ein geeintes Europa. Erwarten Sie, dass die Innenminister heute irgendwelche konkreten Beschlüsse fassen?
Na, sie könnten sich einigen, zum Beispiel auf einen besseren Austausch in diesen Datenbanken, also wo es zum Beispiel um Visa geht, wo es um bestimmte Fahndungsdateien gibt. Der Bundesinnenminister de Maizière hat bei der Ankunft auch gesprochen von einer Plattform, die die Geheimdienste bis zum Sommer aufbauen wollen. Vielleicht hört man da auch was Genaueres, was das sein soll und wie die dann zusammenarbeiten wollen. Das müssen wir noch abwarten.
Karin Bentsch war das aus Brüssel zum Treffen der EU-Innenminister heute. Vielen Dank. Während Extremisten des sogenannten Islamischen Staates in Europa zunehmend öfter Terroranschläge verüben, hat der IS in Syrien und im Irak faktisch an Boden verloren. Jetzt heißt es, dass syrische Regierungstruppen auch die antike Stadt Palmyra in Syrien wieder einnehmen konnten. Die hatte der IS vor einem knappen Jahr erobert. Einzelheiten von Sabine Rossi.
Beinahe triumphierend klingt die Musik, mit der die staatliche syrische Nachrichtenagentur das Video einleitet. Es zeigt den Vormarsch der syrischen Armee auf die antike Stadt Palmyra. Deren Tempel, Säulen und Bögen waren einst der Stolz aller Syrer. Vergangenen Mai eroberte die Terrororganisation, die sich selbst Islamischer Staat nennt, Palmyra. Seitdem haben die Terroristen etliche antike Bauwerke, die zum UNESCO-Welterbe zählen, zerstört. Die syrische und die russische Luftwaffe begannen vor gut 2 Wochen ihre Offensive, um Palmyra zurückzuerobern. Auch im Nachbarland Irak geht die Armee gegen die Terrororganisation vor. Die Offensive zur Befreiung Mossuls habe begonnen, heißt es im irakischen Fernsehen. Mossul ist die zweitgrößte Stadt des Iraks und eine der Hochburgen der IS-Terroristen. Doch noch ist Mossul weit davon entfernt, befreit zu werden. Tatsächlich startete die irakische Armee ihren Vormarsch 60 Kilometer südlich von Mossul in der Stadt Mahmur. An ihrer Seite kämpfen kurdische Verbände. Die Militäroperation hat von 3 Fronten begonnen, sagt General Yahya Rasul im irakischen Fernsehen. Wir haben ein erstes Ziel erreicht. Unsere Truppen haben einige Dörfer befreit und dort die irakische Flagge gehisst. Die irakische Luftwaffe und die Kampfjets der internationalen Koalition haben uns unterstützt. Die internationale Koalition unter der Führung der USA an der Seite der irakischen Armee. Russlands Luftwaffe gemeinsam mit syrischen Soldaten in Palmyra und alle zusammen gegen den IS. Dass die Aktionen in Syrien und im Irak abgestimmt sind, ist zumindest denkbar. In Bagdad haben die irakische, die syrische und die russische Armee ein gemeinsames Zentrum, mit dem sie ihre Militäroperationen koordinieren. Die Iraker könnten also, zumindest in der Theorie, Informationen an ihre Verbündeten, die USA, weitergeben. Doch auch mit koordinierten Aktionen ist dem IS wohl kaum ein schnelles Ende zu bereiten. Zur Taktik des IS gehört es, sich zurückzuziehen, wenn der Druck zu groß wird. Die Terroristen verlassen die Stadt, geben Posten auf oder verstecken sich unter den Einwohnern.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Heute ist es ein Jahr her, dass ein Pilot der Fluggesellschaft Germanwings eine Passagiermaschine mutmaßlich mit Absicht in ein Felsmassiv der französischen Alpen lenkte. 150 Menschen sind dabei gestorben, darunter eine ganze Gruppe Jugendlicher und ihre Lehrerinnen aus Haltern am See, die von einem Schüleraustausch heimkehrten. Dort wurde ihrer heute gedacht und auch im französischen Le Vernet, nahe der Absturzstelle, trafen sich Angehörige zu einer Schweigeminute. Astrid Korall berichtet.
Mehrere große weiße Zelte stehen auf einem Feld in dem kleinen Bergdorf Le Vernet. Im Hintergrund erheben sich bei strahlendem Sonnenschein schneebedeckte Berge. In einem Zelt haben Helfer hunderte Stühle aufgebaut für die Familien und Freunde der Absturzopfer und die weiteren Gäste. Viele von ihnen wurden mit Bussen heute Morgen hierher gebracht. Auch ein junger Mann, der bei dem Absturz seinen Vater verlor, ist gekommen. Heute werde einem noch klarer, was hier passiert ist.
Was für ein schlimmes Unglück, und deswegen ist es heute wichtig, dass wir noch enger zusammenrücken und uns gegenseitig Halt geben. Und ja, ich glaube, das wird für alle ein schwieriger Tag. Und für alle bleibt er im Gedächtnis, für immer. Und mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Das belastet uns ja immer aufs Neueste, jedes Jahr.
Um 10.41 Uhr und damit genau ein Jahr nach dem Absturz gedachten die Angehörigen der Opfer mit einer Schweigeminute. Im Anschluss gab es eine Zeremonie, streng abgeschirmt, Gendarmen und private Sicherheitsleute kontrollierten die Zugangswege zu dem Zelt. Die Familien wollten unter sich sein, hatte der zuständige Präfekt Bernard Garand betont.
Tout est fait pour les familles, absolument.
Es wird alles für die Familien getan. Das ist ein Beitrag auch der Bewohner der Gemeinden hier. Regelmäßig werden die Familien wiederkommen an den Ort, wo ihre Nächsten gestorben sind. Und die Bewohner sind da, um die Familien zu begleiten und zu unterstützen.
Rund 100
Bewohner der umliegenden Dörfer nahmen an der Zeremonie teil, darunter natürlich auch die Bürgermeister François Balic aus Le Vernet und Bernard Bartolini aus Pratz, der Gemeinde, auf dem die Absturzstelle offiziell liegt. Für uns, die wir nicht sehr viele sind, ist der Absturz, diese Tragödie, ein bisschen so, als wären es Mitglieder unserer Familien, denen etwas zugestoßen ist. Und anders als im vergangenen Juli, als er vor dem Hintergrund des Streits über die Entschädigungszahlungen nicht bei der Trauerfeier in Le Vernet dabei war, war auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr diesmal angereist.
Wir sind heute hier nach Le Vernet gekommen, um den Opfern zu gedenken und ihnen die Ehre zu erweisen. Dieser tragische Absturz hat unglaubliches Unglück über viele, viele Menschen gebracht. Dieses Unglück können auch wir nicht lindern, aber wir können zumindest den Angehörigen beistehen. Es ist auch heute ein unglaublich trauriger Tag.
Und gefragt nach den Entschädigungen, sagte Spohr, die Lufthansa sei an konstruktiven Lösungen interessiert. Weiter darüber sprechen wollte er heute aber nicht. Nicht an diesem Tag der Trauer in dem kleinen Bergdorf Le Vernet.
Ein Beitrag von Astrid Korall. Lebenslänglich hat er nicht bekommen, aber 40 Jahre Haft, der ehemalige bosnische Serbenführer Radovan Karadzic. Die Richter des UN-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag haben ihn des Völkermords in Srebrenica für schuldig befunden. Dort hatten serbische Einheiten im Juli 1995 in der UN-Schutzzone rund 8000 muslimische Jungen und Männer ermordet. Einzelheiten zum Urteil von Ludger Kacmirzak aus Den Haag.
Die aus Bosnien angereisten Kriegsopfer und Hinterbliebenen verfolgten die Urteilsverkündung auf einer Großleinwand im Saal Mount Everest des Den Haager Kongresszentrums. Es herrschte eine fast bedrückende Stille, als der südkoreanische Richter Ogon Kwon nach mehr als anderthalb Stunden das Strafmaß verkündete.
The chamber hereby sentences you, Radovan Karadzic, to a single sentence of 40 years of imprisonment.
Die meisten hätten gerne das Wort lebenslänglich gehört, auch wenn 40 Jahre Haft für einen 70-jährigen Mann natürlich das Gleiche bedeuten. Aber wenn nicht für ihn eine lebenslange Haft, für wen dann, sagt Fikret Alic, dessen Foto aus dem Gefangenencamp Omarska im August 1992 um die Welt ging. Ein junger Mann mit ausgemergeltem Körper, jede einzelne Rippe sichtbar hinter einem Stacheldrahtzaun. Ein Bild, das auf erschreckende Weise an die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg erinnerte. Auch Alic hätte gerne das Wörtchen Life Imprisonment gehört. Er hat die ganze Menschheit getötet. Karadzic hat nicht nur den Einwohnern Bosniens großes Leid zugefügt. Und er hat auch nicht nur Kroaten und Muslime umgebracht, sondern auch alle Serben, die nicht auf seiner Seite waren. Ausgerechnet in dem Anklagepunkt, der auch Alic berührt, wurde Karadzic freigesprochen. Die Verbrechen in 7 westbosnischen Gemeinden zu Beginn des Krieges stuften die Richter nicht als Völkermord ein. Der blutige Plan sei erst später gereift, so Ogond Kwon. 1995 habe Karadzic als Präsident der bosnischen Serben und als Oberbefehlshaber der Armee die Ermordung von 7000 muslimischen Männern und Kindern in Srebrenica zugelassen. Ja, er habe den von seinem Armeechef Ratko Mladic gefassten Beschluss nicht nur geduldet, er habe diesen Plan aktiv unterstützt. Der Angeklagte teilte mit Mladic und anderen Offizieren den Plan, alle männlichen Bosnier aus Srebrenica zu töten, und zwar in der Absicht, die bosnischen Muslime als solche zu vernichten. Karadzic hat stets bestritten, dass es diesen Plan gegeben habe. Auch für die fast 3,5-jährige Belagerung der Stadt Sarajevo machte der ehemalige Politiker, Psychiater, Dichter und Alternativmediziner andere verantwortlich. Die Muslime selbst hätten die Attacken auf unschuldige Zivilisten inszeniert, um den Westen gegen die Serben aufzubringen. Dieser Argumentation wollte das Gericht nicht folgen. Der Angeklagte trägt strafrechtlich die Verantwortung für Mord, Angriffe auf die Zivilbevölkerung von Sarajevo, systematischen Terror und Mord als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In 10 von 11 Anklagepunkten sprach das UN-Tribunal Karadzic schuldig. Warum es nicht für lebenslang gereicht hat, kann auch Jasna Čorčević von der Gesellschaft für bedrohte Völker nicht nachvollziehen. Aber auch jeder andere Richterspruch, so die Bosnierin, hätte den Prozess der Aussöhnung in ihrem Heimatland sicher nicht beschleunigt.
Sein Werk existiert nach wie vor in Bosnien-Herzegowina. Er hat die ethnische Teilung sozusagen erreicht. Das heißt, mit diesem Urteil wird sein Werk nicht abgeschafft werden.
Ludger Kacmirzak war das aus Den Haag. Radovan Karadzic war bis 2008 untergetaucht und erst danach konnte er von Serbien ausgeliefert und in Den Haag angeklagt werden. Und immer wieder hatten Opfer des Massakers in Srebrenica bzw. ihre Angehörigen seitdem Gerechtigkeit gefordert. Wie also ist das heutige Urteil gegen Karadzic zu bewerten? Stefan Oschwart kommentiert.
Wir wollen Gerechtigkeit und wir wollen ein Signal an potenzielle Nachfolger in der Politik. Verbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben. Das sagte Kada Hotic vor dem Urteil gegen Radovan Karadzic. Die Bosnierin aus Srebrenica hat Mann, Sohn und 2 Brüder verloren. Kada Hotic war als Angehörige der Mütter von Srebrenica auch Klägerin in Den Haag und sie hat stellvertretend für so viele andere Recht bekommen. 40 Jahre Haft, das bedeutet, der 70-jährige Radovan Karadzic wird das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen. Das ist ein wichtiges Signal an die Opfer von Vertreibungen und Vergewaltigungen, die Angehörigen der Toten wie Kada Hotic. Es gibt ihnen den Glauben an Gerechtigkeit zurück, den sie nach Srebrenica verloren hatten. In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo verfolgten die Menschen das Urteil live in den Straßencafés. Public Viewing, wie bei einem Fußballspiel, so wichtig war dieses Urteil. Die Botschaft aus Den Haag ist klar, Karadzic ist jetzt ein verurteilter Kriegsverbrecher. Er trägt die Verantwortung für die Belagerung Sarajevos mit 11.000 Toten, die Vertreibungen und ganz wichtig für das Massaker von Srebrenica mit gut 8.000 Ermordeten. Das stuften die Richter in Den Haag als Völkermord ein. Das Urteil ist aber nicht nur eine Botschaft an die Angehörigen der 100.000 Kriegstoten in Bosnien, es ist auch eine deutliche Mahnung an serbische Politiker. Kriegsverbrecher können keine Helden sein. Die Nachhilfe aus Den Haag ist da leider immer noch nötig. Vor wenigen Tagen weihte Milorad Dodik, der Ministerpräsident der bosnischen Serbenrepublik, im Wohnort der Familie Karadzic in Pale ein Studentenwohnheim ein. Es trägt den Namen von Radovan Karadzic. Viel Ehre für einen Kriegsverbrecher, der im Namen des Serbentums einen Völkermord angezettelt hat. Der serbische Justizminister in Belgrad machte schon vor dem Urteil aus dem Täter ein Opfer. Karadzic, der arme Serbe, für den das Urteil schon festgestanden habe. Damit muss nun Schluss sein. Das Urteil hat den moralischen Kompass wieder geeicht. Nach den fragwürdigen Freisprüchen für den Kroaten Gotovina oder den Kosovaren Haradinaj. Nun ist es amtlich. Keine Sache ist so edel, dass sie Mord rechtfertigt. Aber zur Versöhnung ist es noch ein weiter Weg.
Der ehemalige bosnische Serbenführer Radovan Karadzic ist für Völkermord verurteilt worden. Stefan Oschwart kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Alternative für Deutschland hat bei den Landtagswahlen vor 2 Wochen so richtig abgeräumt und 2-stellige Ergebnisse eingefahren. Das ist vor allem als Votum gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik gewertet worden. Aber wofür steht die AfD eigentlich noch, außer für die Forderung Flüchtlinge und Muslime raus? Heute hat die Partei ihren Programmentwurf vorgestellt. Aus Berlin Christina Nagel.
80 Seiten ist er stark, der Programmentwurf. Änderungen auf dem Parteitag Ende April werden nicht ausgeschlossen. Schließlich sei man eine meinungsstarke Graswurzelbewegung, sagt der Vizevorsitzende der AfD, Alexander Gauland.
Es wird eine heftige Diskussion geben, aber keine Zerreißprobe.
Denn die Strukturen der Partei seien nun klar. Jetzt gehe es um Inhalte.
Wir sind Liberale und Konservative. Wir sind überzeugte Demokraten.
Aber keine Untertanen, heißt es in der Präambel des Entwurfs.
Wir stellen uns gegen einen übermächtigen Bevormundungs- und Ideologiestaat und gegen die Willkür der politischen Klasse.
Denen da oben wird der Kampf angesagt, mit markigen Parolen. Von Knechtschaft ist die Rede, von einem neuen Totalitarismus, dem man sich entschlossen entgegenstellen werde. Die Partei plädiert für mehr direkte Demokratie, für mehr Volksabstimmungen nach dem Vorbild der Schweiz. Abgeordnete sollen nicht mehr unbegrenzt wählbar sein, der Einfluss von Parteien begrenzt werden.
Wir stellen uns gegen willkürlich betriebene Masseneinwanderung ohne Rücksicht auf die gewachsene Identität Europas, die auf der Vielfalt und den Besonderheiten seiner Nationen und Regionen beruht.
Deutsche Leitkultur statt Multikulti. In der Toleranz gegenüber fremden Sitten und Gebräuchen sieht die AfD eine ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und die kulturelle Einheit der Nation.
Der Islam gehört nicht zu Deutschland. In seiner Ausbreitung und in der Präsenz einer ständig wachsenden Zahl von Muslimen sieht die AfD eine große Herausforderung für unseren Staat.
Wenn nicht gar eine Gefahr. Das Thema Islam nimmt breiten Raum im Programm ein und wird, da sind sich viele in der Partei sicher, eines der Top-Themen bleiben. Deutschland, so die klare Aussage, sei kein Einwanderungsland. Mehr Kinder statt Masseneinwanderung, das Credo der Partei, die sich, wenn es nach Gauland geht, als Partei der kleinen Leute etablieren wird. Das Wirtschaftsprogramm liest sich mitunter allerdings wie ein Programm für eine andere Klientel, die Großverdiener, die Gutsituierten. Vorgeschlagen wird unter anderem eine gesetzliche Obergrenze für Steuern, die Abschaffung der Erbschaftssteuer, eine Vermögensteuer wird abgelehnt. Überraschendes beim Thema Klimapolitik.
Kohlendioxid, CO2, ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens.
Mit Blick auf Klimawandel und Atomkraft wird es wohl noch Diskussionen geben. Ebenso wie über die Frage, wie sich die Richtung der Partei nun beschreiben lässt. Für die einen ist es eine national-konservative, für andere eine rechtsnationale oder eine rechtsliberale Ausrichtung. Für den Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen ist die AfD
eine neue, konservative, freiheitliche, bürgerliche und weltoffen-patriotische Kraft.
Eine Partei, so Alexander Gauland, die jedenfalls klar in der Mitte der Gesellschaft verortet sei. Im Parteienspektrum rechts von der CDU, eben dort, wo diese durch ihren Mitte-Links-Kurs Platz geschaffen habe.
Christina Nagel berichtete aus Berlin. Der Bundesvorstand der AfD hat heute übrigens auch beschlossen, den Landesverband Saarland aufzulösen. Und zwar mit der Begründung, die Saarbrücker Parteispitze habe Kontakte zu Rechtsradikalen. Das hatte das Magazin Der Stern neulich offengelegt. Vor 2 Jahren ist eine Maschine der Malaysia Airlines auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking spurlos verschwunden. Das Wrack von Flug MH370 und die rund 240 Menschen an Bord sind bis heute nicht gefunden worden. Später wurde ein Wrackteil auf der Insel La Réunion östlich von Madagaskar entdeckt. Und jetzt sind vor der Küste Mosambiks weitere Flugzeugteile aufgetaucht, die offenbar zum Flug M370 gehört haben. Einzelheiten von Udo Schmidt.
Es sind 2 Trümmerteile, die vor der Küste Mosambiks gefunden wurden und die alle bisherigen Annahmen über das Schicksal des Fluges MH370 sowie der 239 Menschen an Bord der Boeing 777 bestätigen. Die Untersuchung der beiden Fundstücke sei abgeschlossen, erklärte heute der australische Verkehrsminister Darren Chester in Canberra. Die Teile eines Flugzeuges gehörten mit größter Wahrscheinlichkeit zur vor über 2 Jahren verschollenen Boeing der Malaysia Airlines. Dies bestätigte auch der malaysische Verkehrsminister Leo Tong Lai in Kuala Lumpur.
The 2 pieces of debris belong to.
Die beiden Wrackteile gehören zu einer Boeing 777. Farbe und Schablonen der Nummern auf den Fundstücken passen genau zu Malaysia Airlines. Wir gehen also davon aus, dass es fast sicher ist, dass sie vom Flug MH370 stammen.
Most certain belong to MH370.
Flug MH370 war am 8. März 2014 kurz nach dem Start verschwunden. Die Maschine änderte abrupt den Kurs und flog schließlich hinaus in den Indischen Ozean. Experten nehmen an, dass das Wrack in bis zu 6000 Metern Meerestiefe im südlichen Indischen Ozean liegt. Spezialschiffe haben seitdem 80.000 Quadratkilometer Seegebiet untersucht, bisher ohne Ergebnis. Bis zum Sommer soll die Suche noch weitergeführt werden. Der Fund der Wrackteile bestätigt die Annahme, dass die Boeing 777 in den südlichen Indischen Ozean stürzte, nachdem der Treibstoff ausgegangen war. Die Fundstellen vor der Küste Mosambiks, 6000 Kilometer vom wahrscheinlichen Absturzort entfernt, passen zu Strömungsmodellen, die Ozeanographen nach dem Absturz erstellt hatten. In der vergangenen Woche war ein weiteres mögliches Wrackteil vor der Küste Südafrikas gefunden worden. Es wird jetzt ebenfalls untersucht.
Er war wohl der erfolgreichste Fußballspieler seines Landes und der berühmteste war er auf jeden Fall. Und außerdem einer der einflussreichsten Trainer, der holländische Fußballprofi Johan Cruyff. Und sein Stern strahlte weit über die Niederlande hinaus, denn natürlich hat er auch für Clubs in anderen Ländern gespielt. Heute ist Johan Cruyff im Alter von 68 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Ralf Lachmann.
Millionen Oranje-Fans sind in Trauer, auch Bert van Oostveen, der Direktor des Königlich Niederländischen Fußballverbands. Er sagte sichtlich erschüttert, der größte Fußballer der Niederlande ist nicht mehr unter uns.
Ja, das ist schrecklich. Der größte Fußballer von Nederland ist nicht mehr.
Der Fußballverbandchef spricht von einem enormen Verlust und Schock für die Sportwelt. Das für morgen geplante Freundschaftsspiel gegen Frankreich in der Arena in Amsterdam, der Stadt, in der Johan Cruyff aufwuchs und seine ersten sportlichen Erfolge feierte, findet aber wie geplant statt.
Ja, ich satt in einem Overleg mit unserem Hauptsponsor in Amsterdam.
Ich war gerade in einer Sitzung mit Sponsoren, da kam die Todesmeldung. Bin dann sofort zum Hotel gefahren, wo die Spieler und die Begleitmannschaft jetzt wohnen, um darüber zu sprechen und zu planen, was wir morgen machen. Es wird sicher ein Zeichen der Ehrbezeugung geben, heißt es vom niederländischen Fußballverband. Seinen kometenhaften Aufstieg erlebte Johan Cruyff mit seinem Heimatverein Ajax Amsterdam. Schnell übernahm der wieselflinke Stürmer dort eine Führungsrolle, brillierte später unter anderem als Spieler für den FC Barcelona. Immer wieder riefen begeisterte Fußballreporter seinen Namen. 247 Tore in 318 Spielen haben ihn zur unvergessenen Sportikone gemacht, nicht nur in seinem Heimatland. Bis zuletzt war Cruyff eine der ganz großen Figuren des Weltfußballs und beliebt wie kaum ein anderer Sportler in den Niederlanden, obwohl er seit Jahren schon in Barcelona lebte, für dessen Verein er auch große Erfolge erzielte. In Spanien wurde der Mann, der sich auch als Trainer und niederländischer Bondscoach profilierte, ebenso wie in seinem Heimatland verehrt wie ein Fußballgott. Sein Millionenpublikum zu Hause begeisterte er später auch als Fußballexperte im niederländischen Fernsehen. Wie auf dem Fußballfeld brachte er die Sache kurz und bündig auf den Punkt. Wenn man Fußball spielt, hat den Ball, können durch Gegner kommen. Entweder man ist zu früh oder eben zu spät. Sehen Sie, man hat einen Vorteil oder eben Nachteil, logisch. Auf ihrer Webseite bittet die Familie von Johan Cruyff die Öffentlichkeit jetzt um Privatsphäre und darum, die tiefe Trauer zu respektieren. Die Fußballerlegende sei in seiner Wahlheimat Barcelona gestorben, umringt von der Familie, heißt es da. Dort verlor Cruyff seinen Kampf gegen den Lungenkrebs, über den er selbst im vergangenen Oktober noch die Öffentlichkeit im spanischen Fernsehen informiert hatte. Aus der ganzen Welt denken so viele Menschen an mich, senden mir durch nette Worte positive Kraft und Energie. Dadurch fühle ich, dass mein Körper doppelt gestärkt ist. Ein WM-Titel war Cruyff allerdings nie vergönnt. 1974 beim legendären Finale in München unterlag sein Oranje-Team der Elf rund um Franz Beckenbauer mit 2:1. Der deutsche Fußballkaiser sagte einmal über Johan Cruyff, dieser sei der bessere Spieler, aber er dafür Weltmeister. Damals wurde der jetzt mit 68 Jahren verstorbene Cruyff bester Spieler des Turniers.
Das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.